Ich freue mich, liebe Geschwister und liebe Gäste und liebe Freunde. Ich freue mich, euch alle begrüßen zu dürfen, dass wir uns hier treffen können am Sabbat, an dem Geschenk, das uns Gott gemacht hat, dass wir hier uns gemeinsam treffen können. Wir dürfen Gott loben, wir dürfen ihn preisen und das dürfen wir gemeinsam tun in der Gemeinschaft. Und ich sehe ganz viele Gäste. Ganz viele Gäste und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Und ich habe schon mitbekommen, ganz verschiedene Sprachen, das ist auch sehr schön. Fühlt euch herzlich willkommen und genau, wir freuen uns, dass ihr da seid. Ich habe kürzlich, oder es ist schon ein bisschen länger her, einen Artikel gelesen in einer Zeitschrift. Und in dem Artikel stand, dass der Mensch ungefähr 70.000 Gedanken am Tag hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Der Mensch denkt, und wenn er so denkt am Tag, dann kommen ihm so über den Tag hinweg 70.000 Gedanken. Das ist eine Menge Gedanken. Das ist auch eine Schätzung. Also man kann das natürlich schlecht zählen, wie viele Gedanken ein Mensch hat, aber man schätzt ungefähr 70.000. Das ist eine Menge Gedanken, was uns da durch den Kopf geht jeden Tag. Und da stand noch weiter, da wurde ein Experiment durchgeführt. Das war in den USA und in einer verlassenen Einrichtung hat man mehrere Senioren hingebracht und man hat ein Zeitexperiment durchgeführt. Die waren schon etwas älter, die waren zu dem Zeitpunkt 80 Jahre alt, aber man hat diese ganze Einrichtung und das ganze Gelände, was da war, so eingerichtet, als ob es 20 Jahre früher war. Also in der Zeit, als sie ungefähr 60 Jahre alt waren. Und dann hat man auch in die entsprechende Radioprogramme laufen lassen, entsprechende Fernsehprogramme aus dieser Zeit. Man hat alte Zeitungen ausgelegt. Und nach 2 Wochen, es wurde in dem Artikel beschrieben, dass die nicht mehr so ganz rüstig waren, die Senioren. Die waren nicht mehr so ganz gut zu Fuß, etwas schwierig. Und einige mussten am Stock gehen. Aber nach 2 Wochen, nachdem sie sich dieser Zeit Kapsel ausgesetzt haben, hat man gemerkt, dass sie wieder fitter waren. Ja, sie konnten schon wieder etwas besser laufen, einige mussten nicht mehr am Stock gehen. Also das macht was mit uns, die Gedanken machen was mit uns. Das ist nämlich das, worauf der Artikel hinaus wollte. Wir haben 70.000 Gedanken am Tag und die bewirken etwas. Und wenn wir jetzt so viele Gedanken haben, dann macht das etwas mit uns. Die Frage ist aber, worauf sind wir ausgerichtet? Das ist die Frage. Denn anscheinend können unsere Gedanken auch etwas Positives bewirken. Welche Perspektive haben wir? Und da möchte ich mit euch einen Abschnitt aus der Bibel lesen. Der steht in Johannes Kapitel 8. Und da gleich die Verse 1 bis 11. Johannes, Kapitel 8, 1 bis 11. Jesus aber ging zum Ölberg. Und früh morgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau beim Ehebruch ergriffen und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Dieser Bericht schildert eine ganz dramatische Geschichte. Ja, zunächst haben wir Jesus im Tempel und er lehrt dort die Menschen. Viele kommen zu ihm, viele wollen ihn hören. Warum kommen sie wohl zu ihm? Welche Perspektive haben sie von Jesus? Wollen sie ihn sehen, weil er der Heiler ist? Wollen sie ihn hören, weil er der Wundertäter ist? Oder wollen sie zu ihm kommen, weil sie gehört haben, er sei der Messias, der Israel zu neuer Weltmacht führen wird? Aber manche von ihnen glauben auch und haben die Perspektive, dass da etwas noch anderes an ihm ist, dass da mehr ist. Ja, der Messias. Aber irgendwas verbirgt sich noch hinter ihm. Irgendwas, was da mehr hinter ihm steckt, als alle anderen sagen. Und das ist die Perspektive, die Gott hat. Denn Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Das ist das Evangelium. Und diese Perspektive, die hat Gott, die hat Jesus. Jesus weiß, warum er in die Welt gekommen ist. Und hier sehen wir, dass es menschliche Erwartungen gibt. Ja, Jesus, der soll hier uns zu politischer Macht führen. Jesus, der soll mich heil machen, der soll mich gesund machen. Oder Jesus, der ist ein ganz schön toller Typ, der soll mal irgendwelche Wunder machen. Aber es gibt auch die göttliche Perspektive. Jesus soll das Heil erwirken für die Menschheit. Er soll die Menschen erlösen von ihrer Sünde. Und das war und ist Gottes Perspektive, dass Jesus die Menschen durch seinen Kreuzestod von der Last der Sünde und des Todes befreien sollte. Das, meine Lieben, ist Gottes Perspektive. Und diese Perspektive ist ein Geschenk. Aber hier, worum geht es hier? Hier sehen wir eine Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten. Diese Gruppe ist eine besondere Gruppe für die damalige Zeit. Sie hatten die Fähigkeit erworben, lesen und schreiben zu können. Eine Fähigkeit, die in der damaligen Zeit circa, man schätzt ungefähr 80% der Menschen nicht hatten. 80% waren Analphabeten und es war nur einer geringen Bevölkerungsschicht vorbehalten, lesen und schreiben zu können. Sie hatten Bildung genossen. Ja, und Bildung ist damals auch verbunden mit finanziellen Mitteln. Also sie mussten auch einen gewissen finanziellen Vorschub leisten, um sich Bildung leisten zu können. Das heißt, auch damit waren sie schon mal eine höhere Bevölkerungsschicht, die Pharisäer und Schriftgelehrten. Dadurch, dass sie lesen und schreiben konnten, konnten sie natürlich auch die heiligen Schriften deuten. Das bedeutet, es war ihre Aufgabe, denn kein anderer sonst konnte es sonst tun, die heiligen Schriften zu interpretieren. Sie hatten die Deutungshoheit. Und jetzt, wenn da jemand da angelaufen kommt und sagt, ha, ich sehe das aber anders, dann hatten sie die Autorität. Sie waren angesehen im Volk, sie waren die Lehrer des Volkes und sie waren die Autorität in geistlichen Fragen. Jesus sehen sie aber als Rivalen. Jesus, der Sohn Gottes, der von Gott kommt, den sehen sie als Rivalen. Derjenige, der in der Schrift bezeugt wird. Ja, sie haben eine andere Perspektive auf Jesus. Die Perspektive, dass er ihnen ihre Autorität beim Volk streitig macht. Und das darf nicht sein. Es darf nicht irgendein Handwerker daherlaufen und ihnen die Autorität streitig machen. Das geht nicht. Er wird immer beliebter beim Volk. Und deswegen haben sie sich hier eine ganz besondere Situation ausgedacht. Wir lesen ja schon immer wieder zwischen Konflikten zwischen Jesus und den Schriftgelehrten und Pharisäern. Aber hier kommen sie zu ihm, augenscheinlich, und nennen ihn ihren Meister. Sie haben eine Frau beim Ehebruch ertappt. In flagranti. Da müssen sie aber schon sehr gescheit gewesen sein, wie sie das angestellt haben. Eine Frau beim Ehebruch ergriffen. Die Frau wird in die Mitte gebracht oder gestoßen, wie auch immer. Ich frage mich nur, wo ist denn der Mann in dieser Geschichte? Da braucht man doch immer zwei dafür. Aber augenscheinlich wurde dieser Mann nicht gefunden. Hier handelt es sich offensichtlich um eine Verschwörung, ein abgekartetes Spiel. Diese Frau wurde benutzt und missbraucht dafür, um Jesus eine Falle zu stellen. Ein übles Spiel, das hier gespielt wird. Denn laut der Bibel müssen beide zur Rechenschaft gezogen werden. Beide, der Mann und die Frau. Und hier wird nur die Frau zur Rechenschaft gezogen. Also hier wird schon mit unterschiedlichem Maßstab gemessen. Aber sie kommen zu ihm und legen Jesus den Fall vor. Sie kommen zu ihm und legen ihm als Richter den Fall vor. Sie übertragen ihm die Richterrolle. Man könnte meinen, haben sie denn endlich begriffen, dass Jesus mehr ist, als die anderen denken. Man könnte meinen, sie haben es verstanden, wer Jesus ist. Aber es geht nicht darum. Es geht darum, Jesus eine Falle zu stellen und ihn in eine Zwickmühle zu bringen. Eine Zwickmühle, das ist eine Situation, wenn man zwei Möglichkeiten hat und beide sind doch falsch. Also man kann nichts anderes mehr tun. Denn so die Aussage der Pharisäer, muss diese Frau gesteinigt werden. Das ist auch korrekt nach der Auslegung des Alten Testaments. Aber das Problem, das wir hier haben, ist, Israel befindet sich in einer Situation, in der die Römer die Besatzungsmacht sind. Die Römer haben das Recht und behalten sich das Recht vor, Todesurteile zu sprechen. Das heißt, wenn jetzt hier jemand ankäme und ein Todesurteil spräche, dann würde er sich gegen die römische Hoheit stellen. Wenn jetzt aber Jesus sagen würde, nein, lasst uns Barmherzigkeit walten, denn schließlich fehlt uns ja auch der männliche Gegenpart, lasst uns Barmherzigkeit walten, dann würde er sich offensichtlich gegen die Tora stellen. Das heißt, entweder stellt er sich gegen die römische Besatzungsmacht oder er stellt sich gegen die Hoheit der Bibel. Was macht also Jesus? Was tut Jesus in dieser Situation? Es ist einfach ein Dilemma. Er könnte entweder als Heretiker oder als Aufrührer angezeigt werden, egal was er macht. Die Schriftgelehrten und Pharisäer haben Jesus hier scheinbar in der Hand. So denken sie. Sie denken, jetzt haben wir alles klar geregelt Und dieses Spiel ist unser Spiel. Wir sehen ganz deutlich, sie haben eine Perspektive, die Böses möchte und dass sie Jesus als Rivalen sehen. Sie sehen ihn als jemanden, der ihnen das Volk und ihre Autorität streitig machen möchte. Jesus passt nicht in ihre Messias-Vorstellung hinein. Er erfüllt nicht die Kriterien. Sie sollen sich von ihm belehren lassen? Keinesfalls. Sie denken sich, dass sie ihn entlarven werden und dem Volk beweisen, dass er nicht der Messias ist. Aber in dieser Situation denkt niemand an die Frau. Wie fühlt sich wohl die Frau allein und verlassen, dort in die Mitte gestellt, alle starren auf sie, alle denken etwas Böses über sie und der ein oder andere hat schon einen Stein in der Hand. Ihr Leben ist im Prinzip schon vorbei, bevor überhaupt die Steinigung durchgeführt wurde. Denn alle Kontakte, damit, dass dieses Fehlverhalten, ihre Sünde offengelegt wurde, sind alle Kontakte, alles Vertrauen ist zusammengebrochen. Ihr ganzer sozialer Rückhalt ist vorbei. Jeder muss jetzt sehen, dass er die Verbindung zu dieser Frau kappt, sonst könnte er noch in falsches Licht geraten. Und ja, mit diesem öffentlichen Vorwurf ist sie am absoluten Rand der Gesellschaft angekommen, verachtet und verschmäht. Sie wird bedroht und ihr Leben ist eigentlich schon vorbei, bevor die Steinigung begonnen hat. Und doch gibt es da noch Hoffnung für sie. Sie hatte gar nicht vorgehabt, zu Jesus zu kommen an diesem Tag. Es war nicht ihr Plan, heute gehe ich zu Jesus. Aber nun steht sie vor Jesus. Ohne es zu wollen, ohne es beabsichtigt zu haben, ist Jesus ihr einziger Halt, den sie jetzt noch hat. Er ist der Einzige, der ihr jetzt noch ihr Leben retten kann. Aber nur wie? Das ist die Frage. Was tut Jesus in dieser Situation? Er bückt sich nieder und schreibt mit seinem Finger auf die Erde. Lass uns das mal bildlich vorstellen. Jesus bückt sich nieder und schreibt mit dem Finger auf die Erde. Es ist eine seltsame Situation, wenn wir mal ehrlich sind. Er führt diese Handlung zweimal durch. Aber warum? Was soll das bedeuten? Also, wir haben hier die Möglichkeit, wie wir das deuten können. Ellen White beschreibt diese Situation, dass er mit dem Finger die Sünden der Menschen, der Ankläger, in den Staub schrieb. Wir wissen nicht, welche Sünden es sind, aber offensichtlich schreibt er die Sünden, alles was da anliegt, offensichtlich in den Sand. Und da muss sich der ein oder andere schon ein bisschen auf den Schlips getreten gefühlt haben. Hoppla, hier so offensichtlich angeprangert zu werden. Und ich finde das Bild, das Ellen White hier nutzt, finde ich wunderschön. Denn Jesus schreibt die Sünden nicht auf Stein. Er schreibt sie nicht irgendwo fest und die werden dann hier in der Gemeinde aufgehängt. Nein, er schreibt sie in den Sand. Jesus schreibt die Sünden dieser Menschen. Wenn wir jetzt mal aus der Geschichte rausgehen, dann sind sie ja eigentlich die Bösen. Weil sie haben Böses im Blick, sie haben eine böse Perspektive und das sind die Gedanken, die sie haben. So werden sie dargestellt. Und für uns als Leser, wenn wir das lesen, diese Geschichte, dann identifizieren wir uns eigentlich nicht mit ihnen. Wir identifizieren uns mit Jesus oder mit der Frau. Aber Jesus schreibt ihre Sünden nicht in Stein. Er schreibt sie in den Sand. Er möchte uns auf die Sünden aufmerksam machen, wenn wir uns das jetzt mal auf uns beziehen. Auf Sünden macht er aufmerksam und das ist schon schmerzhaft genug. Aber wenn wir uns ihm hingeben, dann wird er uns auch vergeben. Spannend finde ich auch, aber dazu kommen wir gleich. Ich möchte noch einen zweiten Aspekt erwähnen. Jesus schreibt. Er schreibt. Damit zeigt er auch, dass er schreiben kann. Dass er lesen kann. Das ist diese Fähigkeit, die nur die Schriftgelehrten hatten. Er weist sich hier als Schriftgelehrter aus. Hier geht es darum, wir haben eine Gruppe, die Autorität für sich beansprucht und wir haben Jesus, der Autorität für sich beansprucht und der sie sich nicht streitig machen lässt. Jesus stellt sich hier vor die Frau, indem er ganz klar sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Er hat das Recht, er nimmt sich das Recht, aber er hat es auch, weil er deutlich macht, dass er nicht irgendwie auf einer niedrigeren Stufe steht, so wie die Pharisäer und Schriftgelehrten es meinen, sondern er zeigt ihnen ganz klar, nein, Moment, ich bin auch ein Schriftgelehrter. Ich habe das Recht, hier zu deuten. Und er deutet nämlich, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Das ist korrekt nach der biblischen Rechtsprechung in der Tora. Aber Jesus verbindet hier noch etwas. Also er sagt, die biblische Rechtsprechung geht so, dass derjenige, der die Sünde gesehen hat, bezeugt hat, also derjenige, der sie als allererstes gesehen hat, er ist der Hauptbelastungszeuge. Und dieserjenige, das können wir so nachvollziehen in der Bibel, muss den ersten Stein werfen. Denn damit gibt er auch ein Gütesiegel, dass er hier keine Verleumdung durchzieht, sondern dass seine Anklage auch Gültigkeit hat und rechtens ist. Also er muss zu seiner Anklage stehen und den ersten Stein werfen. Das ist die Rechtsprechung, die wir haben. Jesus verbindet es aber nochmal damit, dass er sagt, derjenige, der unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Damit sagt er aus, dass eigentlich nur derjenige Hauptbelastungszeuge sein kann, der ohne Sünde ist. Nur derjenige, der von der Sünde nicht betroffen ist, nicht eingenommen ist, der kann sagen, diese Person ist sündig, sie ist schuldig, wir müssen jetzt hier ein Urteil fällen. Nur derjenige kann das sagen. Aber wer ist denn bitteschön ohne Sünde? Niemand ist ohne Sünde. Und das macht Jesus hier deutlich. Alle Menschen sitzen im gleichen Boot. Es geht hier ums Richten und wer den Auftrag hat zu richten. Jesus sagt, ihr habt nicht das Recht zu richten. Gott allein, denn nur Gott ist sündlos, darum geht es hier nämlich, Gott allein hat das Recht, ein Urteil zu fällen. Er ist nicht von der Sünde einbegriffen. Die Sünde ist nicht in seinem Wesen. Nur Gott allein darf richten. Und diese Aussage hat alle sehr beeindruckt. So sehr, dass die Ältesten zuerst gehen. Die Ältesten sind die Chefs. Sie haben die meiste Erfahrung, die meiste Einsicht. Ihnen gehört die meiste Ehre und die meiste Anerkennung. Und sie gehen zuerst, weil sie erkennen, dagegen haben wir nichts einzuwenden. Sie gehen zuerst. Und das finde ich toll hier an dieser Situation. Jesus lässt sie gehen. Er könnte jetzt sagen und schön auf die Situation nochmal eingehen, aber er lässt sie gehen, ohne dass sie ihr Gesicht verlieren. Er verspottet sie nicht. Er macht sich nicht lustig über sie. Er spielt nicht den Sieg aus. ich habe jetzt gewonnen, dieses Duell über die Autorität. Nein, er lässt sie gehen. Und damit lässt er ihnen auch die Möglichkeit, sich zu bekehren. Nochmal über alles nachzudenken. Diese Möglichkeit gibt Jesus jedem. Und er richtet sich dann zur Frau. Und das ist eine ganz besondere Situation. Zuerst kämpft er für sie, er stellt sich vor sie und hält alle Angriffe fern von ihr. Und jetzt geht er auf sie zu. Für einen Mann in der Antike ist das nicht selbstverständlich. Ein Mann hat eigentlich nicht mit einer Frau zu sprechen. Beziehungsweise, lass es mich mal so formulieren, eine Frau darf öffentlich nicht alleine sprechen. In der Antike, in der damaligen Zeit. Wir sind heute in einer anderen Zeit. Aber damals war die Kultur so, dass eine Frau nicht alleine öffentlich auftreten durfte und nicht alleine mit einem Mann sprechen durfte. Sie musste immer über ein männliches Familienmitglied mit einem anderen Mann sprechen. Aber dass ein Mann und eine Frau sich alleine treffen, das war ein Tabu. Aber die Frau wird allein zurückgelassen und Jesus ist auch offensichtlich noch da geblieben. Er hätte sich ja auch aus der Affäre ziehen können. Schließlich ist es eine schwierige Fragestellung, ein Dilemma. Er hätte jetzt auch ganz heimlich, still und leise gehen können. Aber er geht nicht. Er geht nicht. Alle Ankläger sind weg. Er fragt die Frau auch. Das ist eigentlich eine rhetorische Frage. Hat dich niemand verdammt? Und sie muss antworten, nein, Herr, niemand. Sie muss es sich selbst nochmal bewusst werden. Das ist eine sehr interessante Fragestellung, die Jesus hier wählt, um mit ihr nochmal in Kontakt zu treten. Sie ist ja total verängstigt. Was soll sie denn jetzt denken? Jesus ist stehen geblieben. Er könnte jetzt das Urteil vollstrecken, weil er stehen geblieben ist. Aber irgendwie keimt da ein bisschen Hoffnung auf. Irgendwie hat sie die Perspektive, dass Jesus anders ist. Schließlich hat er ihr ja jetzt schon einmal geholfen. Und wir lesen, Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus macht kein großes Fass auf. Er spielt die Situation nicht hoch. Jesus sagt, ich verdamme dich nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Er sagt klar, klipp und klar, das war keine gute Sache. Er heißt die Sünde nicht gut, aber ihm geht es um das Heil des Menschen. Er möchte die Frau retten. Deswegen vergibt er ihr. Und somit gibt er ihr die Chance und die Möglichkeit auf ein neues Leben. Ein neues Leben in Freiheit von Sünde. Sie darf ihr Leben gestalten. Sie darf ihr Leben in dem Bewusstsein leben, dass sie nur noch aus Gnade lebt. Und in dieser Gnade, aus dieser Gnade heraus darf sie frei sein von Sünde. Denn das meint sein Satz hier. Es meint nicht ein perfektionistischer Anspruch, denn wir wissen, dass wir alle immer wieder sündigen. Aber es meint das Lossagen, eine andere Lebenseinstellung, eine andere Lebenshaltung, nämlich die Haltung und die Perspektive, auf Jesus ausgerichtet zu sein. Nur mit ihm und nur durch seine Gnade leben wir. Nur durch seine Gnade können wir ein neues Leben beginnen, können wir ein Leben leben, indem wir ausgerichtet sind auf ihn, auf Liebe, Vergebung, Freundschaft und nicht auf Sünde. Und wenn Sünde geschieht, dürfen wir zu ihm kommen. Spannenderweise hat er damit die Richterrolle angenommen, denn er hat ein Urteil gefällt. Er hat Barmherzigkeit ausgesprochen. Aber er spricht sich nicht gegen Gottes Gesetz aus. Denn indem er die Richterrolle annimmt, offenbart er auch, wer er ist. Er ist Jesus, der Sohn Gottes, und damit hat er das Recht zu richten. So ist das. ist eine super spannende Geschichte. Aber wir könnten jetzt sagen, Moment, aber in der Bibel steht doch, wenn jemand sündigt und diese Sünde tut, Ehebruch begeht, dann muss doch eigentlich ein Urteil kommen. Dieses Urteil kam auch auf Golgatha. Jesus hat die Sünde dieser Frau auf sich genommen. Jesus hat die Sünde von dir und mir auf sich genommen. Jesus hat für uns bezahlt am Kreuz. Und das ist die Perspektive, die wir haben dürfen. Er macht das Gesetz nicht ungültig, sondern er erfüllt es. Er selbst hat die Strafe für uns auf sich genommen. Durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung hat unser Glaube eine Grundlage. Jesaja 53, Vers 5 beschreibt das so. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Frau darf neu anfangen, ein neues Leben. Die Frau, ja, mit ihr dürfen wir uns identifizieren. Das sind auch wir. Und so komme ich wieder zum Anfang. Gedanken haben Einfluss auf unsere Haltung, auf unsere Ausrichtung, auf unsere Perspektive. Wenn wir nur vor Augen haben, dass alles schlecht ist, oder wie schlecht oder wie sündig die anderen sind, die Welt sind oder vielleicht sogar wir, dann macht das etwas mit uns. Wenn dieser Gedanke permanent ist, ist er nicht heilsam. Wir brauchen diese Erkenntnis, dass wir sündig sind, so wie die Frau, so wie die Schriftgelehrten und Pharisäer. Aber Jesus zeigt uns einen Weg daraus. Und das ist die Perspektive, die er uns mitgeben möchte. Lasst uns festhalten, was Jesus für uns getan hat. Und in seiner Liebe, in seiner Gnade dürfen wir ein neues Leben beginnen. Amen.